Der Anlass der heutigen Sendung ist ein Geburtstag, und zwar ein ziemlich hoher Geburtstag, nämlich 1000 Jahre Niedernjäser steht in diesem Jahr an. Und der Jazzmusiker Bernd Nawotnik hat dazu ein Geburtstagslied aufgenommen, beziehungsweise drei Versionen davon. Und Bernd Nawotnik ist heute hier bei mir zu Gast. Hallo Bernd.
Ja, hallo.
Ich würde einfach als Einstieg erstmal gleich eine von deinen Geburtstagshymnen spielen. Gibt es da einen speziellen Titel eigentlich? Also heißen die alle gleich?
Die heißen alle Niedernjäser wunderschön, so wie der Refrain auch beginnt. Mhm. Und die erste Idee ist natürlich Dorf, 1000 Jahre. Man denkt gleich an irgendwelche Zeltfestfeiern. Somit war sozusagen die erste Idee, einen Walzer dazu zu machen und den auch relativ authentisch mit Akkordeon, Bass, Gitarre, Schlagzeug. Genau.
Okay, dann gibt es jetzt also die Walzer-Version von Niedernjäser, wunderschön. 5 Sterne für Niedernjäser, also im Geburtstagsjahr 1000 Jahre Niedernjäser, und Bernd Nawotnik ist hier bei mir zu Gast. Und Bernd, du hast 3 Versionen eines Stücks produziert, Niedernjäser, wunderschön. Das war jetzt gerade die Walzer-Version. Wie ist es jetzt unabhängig davon, also klar, ne, 1000 Jahre ist ein Geburtstag, genau. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du jetzt da so ein Geburtstagslied machst?
Es wurde sozusagen aufgerufen, dass sich jeder Bürger aus Niedernjäser so an beteiligen kann, um irgendwas beizutragen zu diesem Jahr. Und da hat es natürlich nahegelegen, dass man dann als Musiker sagt, ach, warum sollte ich nicht mal so ein Lied schreiben? Mhm. Und wie das dann natürlich so üblich ist, idealisiert man natürlich in diesen Texten alles. Und man weiß ja, dass gerade auf Dörfern so unter Nachbarn vielleicht nicht dieser Friede und der Freude und der Eierkuchen herrscht, aber im Großen und Ganzen sagt es schon das aus. Also wir wohnen jetzt, meine Frau und ich, in Niedernjäser seit jetzt 17 Jahren. Und ja, wir haben das schon lieb gewonnen. Und dementsprechend ist das dann auch irgendwie so ein bisschen der Ausdruck dafür. Ich hatte ja ans Zeltfest gedacht und dann geht es am Anfang los und dann sind die Älteren da und die tanzen schön zum Walzer. Und so ab 11 Uhr kommen natürlich die Jugendlichen und die wollen dann den Walzer natürlich nicht mehr hören. Und dann hatte ich mir gedacht, dann gibt es so einen Disco-Fox und der kommt nur aus dem Computer bis auf den Gesang. Mhm. Das hat der Gitarrist, der auch an den Aufnahmen beteiligt ist, der Andreas Jäger aus Einbeck. Der ist also auch, was diese Aufnahmetechniken und Mischen und so weiter sehr fit ist. Mit dem zusammen habe ich dann halt diese Version gestaltet. Und als Sängerin, und das ist natürlich das große Plus, konnte ich Christiane Alben gewinnen, die auch bei der Soul Jazz Version singt. Das ist dann natürlich kein Dreivierteltakt mehr, sondern ein Viervierteltakt. Mhm. Und Text ist der gleiche, allerdings klingt das dann schon ein bisschen anders.
Dann würde ich sagen, schieben wir das gleich nach. Also jetzt Disco Fox oder Soul?
Disco Fox.
Disco Fox, okay.
Es ist jetzt sozusagen 11 Uhr abends und die Jugend kommt ins Zelt.
Das war die Disco Fox Version von Niedernjäser, wunderschön. Ein Geburtstagslied, das Bernd Nawotnik zum 1000. Geburtstag von Niedernjäser produziert hat. Gesang in dieser Version war von Christiane Eiben. Und du hast jetzt gesagt, Andreas Jäger ist noch mit.
Genau, also der gehört ja auch zu meinem Quartett. Also ich habe ja auch ein Jazzquartett und dort ist er der Gitarrist und hat auch bei diesen Aufnahmen mitgewirkt. Und jetzt gerade bei dieser Version ist er eigentlich hauptverantwortlich für diesen Computermix. Mhm. Weil er ist da ganz fit.
Und waren noch mehr Leute beteiligt oder habt ihr das so dann quasi zu dritt gestemmt?
Also jetzt bei der Walzer-Version ist also der Bassist meines Quartetts noch dabei, Thomas Koch aus Nordheim. Und die Akkordeonistin ist Sonja Tonn, die ist eine Kollegin aus der Musikschule, als Akkordeonlehrerin hat das Akkordeon gespielt. Und bei der Soul-Jazz-Version ist mein komplettes Quartett dabei, das heißt, da ist auch noch mein Saxophonist, der Maxim Hartmann, dabei. Dann habe ich mir noch, weil das gehört natürlich dazu, den Uwe Meile, ehemals Lehrer am Heimberg-Gymnasium, Leiter von Justified lange Jahre und guter Jazzmusiker, der spielt die Hammond-Orgel auf der Version. Und Christiane singt halt wieder. Das ist ja, man hat es schon gehört, man hat den Walzer, dann bewegt man sich voll im Klischee mit Akkordeon und so weiter. Dann kommt diese Disco-Version, man bedient wieder das Klischee weil man genau das will man hören. Und das ist beim Soul Jazz-Version natürlich genauso. Sprich, ich kann jetzt nicht die exakt gleichen Harmonien verwenden. Die waren jetzt ja auch schon in der Disco Fox-Version verändert, weil die Stimmung in solchen Stücken ist eher so mollartig. Mhm. Und dementsprechend muss man die sozusagen reharmonisieren. Und wenn man dann die Soul Jazz-Version macht, dann muss man also dann nochmal ran und muss die dann noch halt in die Jazz-Richtung reharmonisieren. Und ich habe immer am Ende von Strophe und Refrain das offen gelassen, sodass es so eine vier-, achttaktige Phase gibt, wo so auf einer Harmonie das Ganze so ausklingt, bevor das nächste kommt. Und was dann auch noch typisch ist, man nennt das so ein Shout-Chorus, dass man über den bestehenden Harmonien nochmal so eine eigene Melodie setzt, die dann von den Instrumentalisten unisono mitgespielt wird. Also mhm. das ist schon auch da wieder so das gewisse Klischee. Und dann gibt es natürlich die Soli. Und ja, und deswegen dauert die Version noch etwas länger als die anderen.
Ja, genau. Ich gucke mal rüber, es sind 9 Minuten.
Genau.
Also das ist schon ein bisschen länger. Du hast jetzt ja gerade so eine kleine Chronologie entworfen, also es startet mit dem Walzer, dann genau. kommen die jüngeren Leute später mit dem Disco Fox. Und wie hast du dir das dann so mit dem
genau,
so
und wenn dann sozusagen das Zelt fast leer ist und die ganzen Musiker oben auf der Bühne, die ja natürlich alles grundsätzlich Jazzmusiker sind, die dann auch was anderes machen, die sagen sich dann, okay, jetzt hängen nur noch so ein paar Leute da, die übrig geblieben sind und jetzt spielen wir noch genau das, was wir eigentlich immer spielen möchten.
Okay, dann gibt es jetzt also Niedernjeser wunderschön spät am oder früh am Morgen mit Soul Jazz. Niedernjeser wunderschön, die Soul Jazz und auch ein bisschen Free-Version von Bernd Nawotnings Geburtstagslied für Niedernjeser, Niedernjeser 1000 Jahre. Niedernjeser, jetzt habe ich mir zwischendurch überlegt, hast du ja selber jetzt auch gesagt, du bist auch in Niedernjeser angesiedelt.
Genau.
Und was bist du dann? Bist du dann ein Niedernjesaner oder wie gibt es überhaupt
super Frage. Schwer. Niedernjeser.
Also gibt verschiedene Möglichkeiten, aber alle sind so ein bisschen zungenbrecherisch, ne?
Genau, das gibt der Name so her. Komischerweise habe ich, als ich jetzt hierher ging, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, doch mir kam eine Frau entgegen, die eine Geige auf dem Rücken hatte. Und dann dachte ich auf einmal, eine Geigistin. Nee, sagte ich, das heißt ja Geigerin. Aber warum gibt es diesen Unterschied? Warum gibt es den Trompeter, aber den Posaunisten und nicht den Posauner? Mhm. Deutsche Sprache ist ganz schön unlogisch. Das ist wahrscheinlich, kann man das machen, wie man möchte.
Du hast jetzt, bist ja von Haus aus, würde ich das mal nennen, eigentlich Schlagzeuger oder Perkussionist. Also spielst genau. jetzt nicht nur in Anführungszeichen Schlagzeug, sondern gehst auch so andere Perkussionsinstrumente
rüber. Genau. Also letztendlich, wenn man das jetzt ganz groß aufhängen will, ist man dann Schlagwerker. Mhm. Also sprich, ich spiele ja auch Vibraphon, das gehört ja mit sozusagen zu diesem Konvolut. Alles, was man mit irgendwelchen Stäben, Stöcken auf irgendwo draufhaut, das sind die Schlagwerker. Nun hat man natürlich im Grunde im Rahmen seiner Ausbildung natürlich auch immer mit Klavier zu tun. Das gehört halt dazu. Und deswegen ist dann so ein Schritt zum Vibraphon nicht so schwer, weil es ist ja im Prinzip das Gleiche. Es ist zwar schon ein bisschen was anderes, aber so von der Aufteilung der Töne und so weiter ist es natürlich sehr ähnlich und das deswegen ist sowas immer dann auch ganz naheliegend, auch wenn man das jetzt, wenn ich das jetzt speziell nicht wirklich gelernt habe im Studium, sondern man überträgt dann halt so die Dinge.
Und wie bist du da hingekommen, dass du überhaupt dich mit Schlagwerk beschäftigt hast? Weil so ein Musikerauftakt ist ja dann eher vielleicht auch Gitarre, wenn man da schön nach vorne steht und Leute sehen einen eher und das Schlagzeug ist ja schon so ein bisschen hinten.
Das sind die Leute, die Chef sein wollen, die werden Schlagzeuger.
Okay.
Ja, ich unterrichte ja auch und ich sage meinen Schülern immer, da kann der Gitarrist, der Bandleader sein oder wenn du im Orchester spielst, dann steht da vorne einer und dirigiert. In dem Moment, wo der erste Ton fällt, bist du der Chef, weil du hast alles in der Hand. Du kannst alles richten oder auch alles kaputt zerstören. Also so gesehen ist das, glaube ich, ist diese Rolle halt sehr interessant, weil, wie du schon gesagt hast, als Gitarrist steht man vorne an der Rampe. ich sitze im Hintergrund oder der Schlagzeug sitzt und hat trotzdem alle Fäden in der Hand. Das ist sozusagen die graue Eminenz im Hintergrund, die dann sozusagen alles richtet. Ist schon eine spezielle Art, Musik zu machen. Und trotzdem, und das kenne ich ja nun auch, wenn du ein Vibraphon spielst, dann stehst du halt an der Rampe. Dann hast du diese andere Rolle, die dich auch befähigt, mal für einen Chorus mal gar nichts zu machen. Dann stehst du halt einfach nur rum, was du als Schlagzeuger auch nicht tust. Du bist ja sozusagen, bis auf vielleicht wenige Momente, die das Arrangement vorgibt, bist du ja ständig in Aktion.
Vibraphon, hast du gesagt, ich würde mal in ein Musikstück reinschieben, in dem du, glaube ich, Vibraphon spielst, nämlich ein Stück von Trio 4.0.
Welches du da immer ausgesucht hast?
Ich habe ausgesucht, Frau B. träumt weiter.
Okay, ja, das ist sozusagen eine Fortsetzung von Frau B. träumt, die wir dann im, oh Gott, Siebenachteltakt spielen. Also das ist eigentlich ein Viervierteltakt, aber dieses Weiterträumen ist, also die CD ist ja so, handelt von dem Alltag einer Frau. Das ist sozusagen die Idee. Die hat dann ihren Kater Paul.
Na, Paul ist der Kater, also genau, es gibt ja zum Beispiel vier Stücke Pause mit Paul.
Das ist Paul.
Ah, ist auf der CD drauf.
Ist auf der CD drauf, ganz Paul. Und ansonsten hat sie halt mit, ja, mit Trautes Heim, Küchenschlacht, was so dazukommt. Frau B. träumt, dann Traummutter Eis ist eher so ein Stimmungsding, weil ich glaube, so, man hat auch in so Tagen das Gefühl, wenn sich keiner um einen kümmert und Frau B. ist ja neben Hausfrau, weil es da um den Karrierewettlauf geht, auch noch berufstätig, dass sie sich manchmal wie unter so einer Eisscholle befindet, die, wo sie gar nicht rauskommt aus diesem. Mhm. Und sie träumt halt drum, vielleicht dann sich zu befreien oder noch was ganz anderes zu machen als genau das. Genau, das war so die Idee von der CD. Und dann gibt es das, träumt weiter. Ja, schon lange nicht mehr gehört.
Anlass genug. Also Trio 4.0, Frau B. träumt weiter. Frau B. träumt weiter. Das war das Trio 4.0. Und hier im Studio bei mir in den regionalen Sounds ist Bernd Nawotning, der gerade eben im Trio 4.0 dieses sehr schöne Vibraphon gespielt hat. Ich finde, das ist auch ein Grund, sich nochmal mehr mit dem Instrument zu befassen. Also es hat einen sehr schönen Klang, der auch für sich alleine steht und wo man tatsächlich nur einen Ton spielt und lässt den so stehen. Der schwebt so ein bisschen vor sich hin dann.
Ja, genau. Also das ist noch gar nicht so alt. Das ist eines der jüngsten, also wenn Instrumente, also akustischen Instrumente, die so entwickelt worden sind. Das ist so in den 20er Jahren, also ungefähr vor knapp 100 Jahren. Und ist eigentlich erstmal, wenn man so Aufnahmen aus der Zeit hört, nur so als Effekt eingesetzt worden, eben genau aus diesem Grunde, weil man damit solche Klänge erzeugen konnte. Und erst so in den 30er Jahren, und da ist natürlich Lionel Hampton da derjenige, der das Ganze dann salonfähig gemacht hat, dann als gleichwertiges Instrument zu den anderen in Melodie und Improvisation geworden.
Beim Trio 4.0 sind ja Andreas Jäger, der auch bei deinen Geburtstagsliedern mit dabei ist, und Martin Schöpe, der ja auch ein Göttinger Gesicht im Jazz ist.
So ist es, ja.
Da würde mich mal interessieren, also was mir auffällt, ich bin jetzt ja Jazz, selber jetzt nicht so im Jazz, also ab und zu ganz gut, aber ich kenne mich da nicht so gut aus, aber was mir auffällt immer wieder ist, sowohl in Göttingen als auch anderswo, dass es doch eine sehr hohe, da würde man sagen, nicht Fluktuation, aber dass es viele Gruppen gibt, die eigentlich nicht im klassischen Bandgefüge jetzt sind. Also ich habe eine Band und die habe ich jetzt 20 Jahre und bringe jedes Jahr eine CD raus oder alle 5 Jahre, sondern dass da sehr viel vermischt wird. Also dann gibt es mal das so und so Trio, das so und so Quartett, dann ist wieder jemand anders dabei. Oft auch Sachen, die live passieren, aber die nicht unbedingt jetzt so ein Studioalbum sind, was man präsentiert, sondern da passiert was auf der Bühne. Ne? Manchmal sind da so Klassiker dabei, die man kennt, aber das ufert dann auch wieder ein bisschen aus. Würdest du sagen, dass das durchaus, also dass das schon so eine Beobachtung ist, die zutrifft?
Ja, natürlich. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Ich glaube, oder ich fange mal anders an. Den Jazzmusikern wird ja immer nachgesagt, dass sie so elitäres Denken hätten und dass sie dann eben andere oder Musiker, die andere Musik machen, so nicht akzeptieren oder eher nicht so wertschätzen. Das mag, sagen wir, der Eindruck mag so sein, das ist aber überhaupt nicht so, weil ich glaube, der Unterschied zu anderer Musik ist einfach diese so eine unbändige Kreativität, die man jedes Mal neu beweisen möchte und sich selbst und auch dem Publikum und wem auch immer. Es ist überhaupt nicht das Ziel, einem Hörgeschmack nachzueifern. Das heißt, wenn, ich weiß es halt so aus der Rock- und Pop-Szene, dass gerade jetzt vom Publikum aus gesehen, wenn Metallica auf einmal Nothing Else Matters auf der Bühne anders spielt als auf ihrem Studioalbum, dann ist das schon fast revolutionär. Und wenn der Dirigent Beethovens Fünfte 5 Strich schneller in einem Satz dirigiert als üblich, dann ist das schon fast, ja, ist das auch revolutionär oder sogar blasphemisch oder wie man das immer nennt. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist im Jazz überhaupt nicht, es gibt eine Vorgabe und man kann dieser Vorgabe relativ klar folgen, aber man kann sie auch komplett auflösen. Man kann, wie das jetzt quasi dieses Niedernjeser-Stück ja auch bewiesen hat, ich kann ja jedes Stück in jeder Stilistik spielen. Das passiert halt dort. Und man ist ja auch interessiert, immer wieder neue Eindrücke zu finden. Und genau das ist der Grund, warum man mit vielen Musikern zusammenspielen möchte. Das heißt, viele Jazzmusiker sind eben in unterschiedlichen Bands, spielen dort und saugen das überall auf und prägen dadurch ja ihren eigenen Stil auch wieder. Also das ist, glaube ich, diese Neugierde, was Neues zu machen oder sich auszuprobieren. Und das ist der Grund, warum es dort nicht diese festen Bands gibt, wie die Rolling Stones, die dann erst sozusagen die Band wechseln, wenn sie dann irgendwo anders, so im himmlischen oder welchen Sphären sich befinden. Aber das hat nichts mit elitär zu tun, sondern das ist einfach, als Jazzmusiker hast du eine andere Einstellung zu Musik, die nicht davon lebt, so einer Werktreue nachzuhängen, ja, um es mal so zu sagen.
Also es wird jetzt nicht reproduziert.
Nein, überhaupt
sondern,
nicht.
Sondern ihr seid auf der Bühne und jetzt das gucken wir mal, was
das wäre das Letzte, wenn man jetzt in so einen Tonträger rausbringt und dann bei Konzerten das exakt genauso abspielen würde. Also,
ja,
also ich glaube, das ist der Grund, warum es diese festen Bands über einen großen Zeitraum, die gibt es schon, klar, aber trotzdem findet man die Musiker dann auch woanders.
Ja.
Das ist es so. Also ich, im Moment hat natürlich auch mit stilistischen Vorlieben zu tun, bin ich so in 4 verschiedenen oder 5 sogar verschiedenen Bands so tätig, die natürlich alle so im Jazz oder so Bereich tätig sind, aber zum Beispiel bin ich jetzt auch bei einer Gruppe, die hier in Göttingen relativ neu ist, diese Just Bossa, die spielen halt brasilianische Musik und ich bin also ein wahnsinniger Fan von brasilianischer Musik und dort kann ich halt mehr so dieses Perkussive, also diese Handtrommeln und alles, was dazu gehört, mehr ausleben als in anderen Gruppen und deswegen bin ich da auch wieder wahnsinnig daran interessiert, das zu machen, weil es mich auch das wieder weiterbringt, weil ich bekomme dort Eindrücke und Feedbacks, die ich dann vielleicht in meinem eigenen Quartett wieder verarbeite, weil ich denke, ach, das klingt eigentlich ganz gut. Also das ist eigentlich eine tolle Zusammenstellung oder auch so vom Sound her und versuche das dann vielleicht nicht zu kopieren, aber in irgendeiner Form schon zu übernehmen, in einer anderen Art und Weise.
Wie ist denn das, wenn du jetzt mit deinen Formationen tatsächlich so eine CD aufnimmst, wie jetzt gerade Trio 4.0, arbeitet ihr da auch dann tatsächlich mit so festeren Strukturen oder auch mit Noten? Weil da gibt es Passagen,
ja, ja,
die sind eindeutig nicht frei, genau, würde ich jetzt mal sagen, weil die spielt ja nicht zufällig alle jetzt irgendwie zu einer Melodie, die sich jemand jetzt gerade ausdenkt oder so. Aber dann gibt es auch wieder Passagen, wo man das Gefühl hat, okay, da gehen sie jetzt wieder so ein bisschen so weg vom Blatt vielleicht und sind so ein bisschen freier.
Ja, es kommt drauf an. Also wie gesagt, das ist einmal letztendlich innerhalb des Jazz so eine stilistische Frage. Klar, es gibt, also jetzt im klassischen Sinne, gibt es ein Thema und das besteht aus einer gewissen Rhythmik, aus einer gewissen, also einer Taktart, die dann eine gewisse Rhythmik voraussetzt, dann die Melodie und die harmonische Grundlage. Bis so in die 60er Jahre hinein war es halt so üblich, dass man dann, wenn man dieses Thema vorgetragen hat, dann sich weiterhin in der Form des Stückes bewegt und auch in der harmonischen Basis, hat aber sozusagen über diese bestehenden Harmonien immer wieder neue Melodien erfunden. Und das ist dann eben die Improvisation. Und in den 60er Jahren, als dann freiere Formen sich entwickelt haben, da entfernt man sich dann also komplett von allem, was aber nicht Chaos bedeutet. Also es ist ja immer so, dass dann das ist ja wie das reine Chaos, sondern gerade diese Musik erfordert eine unfassbare Sensibilität seinen Mitmusikern gegenüber, weil man, solange man konventionell Jazz spielt, weiß man ja, wo es hingeht. Man weiß, ach, jetzt ist diese eine Form zu Ende, jetzt beginnt eine neue Form. Mhm. Wahrscheinlich beginnt jetzt auch ein anderer Instrumentalist sein Solo zu spielen. Also das ist dann alles sehr klar eigentlich. Das ist da natürlich nicht so. Das heißt, ich muss wirklich auf meine Mitmusiker achten, wie sie spielen, was für eine Dynamik sie haben, was für ein Tempo sie auf einmal anschlagen wollen. Und man geht mit oder versucht, das zu konterkarieren, also das genau das Entgegengesetzte zu tun, um eine Spannung zu erzeugen. Also das erfordert eine unfassbare Aufmerksamkeit und ist für ungeübte Zuhörer mit Sicherheit sehr anstrengend. Als Spieler ist es wahnsinnig interessant.
Also beim Publikum erfordert das ja letztlich auch so eine Sensibilität.
Ja, natürlich, dafür, genau, ne? Genau. Dieses Mitgehen, Und das ist bei dem heutigen Konsumverhalten von Musik, ist das natürlich was, Jazz sowieso schon, aber ist dann so eine Musikform oder seine Jazz-Stilistik natürlich völlig entgegengesetzt dem. Das heißt, wenn ich heute, oder die meisten, die heute Musik konsumieren, die lassen es laufen und dann hast du eine bestimmte Lautstärke, die dann auch über Stunden auszuhalten ist. Aber wenn du Jazz als Hintergrundmusik laufen lässt, dann ist es manchmal wahnsinnig laut, dann müsstest du es leiser drehen und dann ist es auf einmal wieder total leise und du hörst gar nichts. Mhm. Das heißt, also es ist immer eine Musik, der ich beiwohnen muss, wirklich ganz, ganz bewusst.
Es sei denn, ich kaufe mir eine Bar-Jazz-Lounge-CD,
ja, die ist dann genau, so das gibt's gleichförmig. Genau, das gibt es dann natürlich auch. Ja. Aber das ist ja auch okay. Jede Musik, egal, also im Jazz oder auch in der Gesamtmusik, hat ja immer seine Berechtigung für jeden irgendwo. Ob die einem gefällt oder nicht, ist ja eine Geschmackssache. Und da komme ich wieder zurück. Also es hat nichts mit elitären Denken zu tun, dass man dann sagt, also das ist jetzt der größte Mist oder so, sondern eine Musik ist ja nur dann erfolgreich, wenn sie auch gehört wird. Und wenn sie viel gehört wird, dann muss sie ja auch den Nerv von einer größeren Masse von Leuten treffen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da steckt sozusagen der Nachteil im Jazz, dass es die halt dort nicht gibt.
Ja. Du darfst jetzt mal, Bernd, ein Stück aussuchen, was wir jetzt als nächstes einlegen von dir.
Okay.
Was immer du willst. Du hast ja auch so eine Kiste
mitgebracht. Ja. Meine Vorliebe, also das Niedern-Jeser-Lied ja sozusagen als Präferenz dafür, meine Vorliebe, bestehende Dinge oder auch einfache Dinge interessant zu machen oder anders zu machen, das beweist eigentlich, ist das nächste Stück. Ich habe ein Quartett, das besteht eigentlich aus dem Bassisten von meinem Quartett und mir, aber dann wechselt es zu Piano. Das ist Maximilian Meckel aus Hannover und Holger Werner, Saxophonist, Flötist aus Köln. Kommt ursprünglich aber aus der Gegend. Max kommt aus Kassel und Holger kommt aus Nordheim. Und dort habe ich ein Programm, ein religiöses Programm, wo ich Kirchenchoräle zu Jazz mache. Und das Stück, was wir hören, ist Liebster Jesu, wir sind hier.
Liebster Jesu, wir sind hier. Bernd Nawotnik ist bei mir im Studio und Bernd, sagt uns auch noch, wie sozusagen die Formation heißt, mit der du das eingespielt hast.
da nehme ich meinen eigenen Namen. Also das, ich sehe das schon auch wieder als mein Quartett, halt nur mit einer etwas veränderten Besetzung, also das Bernd-Nawrotnik-Quartett.
Okay. Ich finde, das war auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, das hast du ja vorher gesagt, wie sich so Jazz auf der Bühne entwickelt oder wie sich die Musik entwickelt, dass man hier ganz gut hören kann, wie das Stück eigentlich doch relativ so gefällig ist und klar, und wie aber trotzdem über den, zum Beispiel über das Saxophon, aus so einer ganz klaren, vorgegebenen Melodie dann doch noch wieder so was Freieres so rauskommt.
Genau, das ist dann, das ist ja das, was, also die Leute sagen ja immer, was ist Jazz? Wann fängt Jazz an? Oder ist die Musik schon Jazz oder ist sie noch was anderes? Oder, also man kann es eigentlich nur über die Kreativität der Musiker letztendlich bestimmen, was Jazz ist. Also das früher war Jazz ting, tinke, ting, tinke, ting, so bis eben bis in die 50er Jahre hinein. Und dann haben sich die anderen Musikstile mit ihren Rhythmen, ob nun lateinamerikanisch oder Rock oder was auch immer, Funk, Reggae, du kannst ja jede Melodie nehmen, jeden Rhythmus nehmen und daraus Jazz machen. Also das ist eher so die Auffassung, wie spiele ich es am Ende und wie dass die Improvisation im Vordergrund steht, immer. Das ist eigentlich so ein Zeichen dafür. Und deswegen sind die Übergänge natürlich wahnsinnig fließend.
Ich finde ja, dass das Schlagzeug, wo du, ich halt bisher als Schlagwerker, ist für mich als jetzt nicht so geschulter Jazz, in Anführungszeichen, Hörer, immer noch was, woran ich mich am ehesten festhalten kann tatsächlich. Wo auch bei, wenn alle anderen total frei sind, wo dann doch das Schlagzeug immer noch das erste Element ist, wo ich so einem Lauf folgen kann, auch auf eine Art. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie eigentlich so mittlerweile die Auftrittssituation ist, so insgesamt. Also es gab jetzt ja über sehr lange Zeit keine Möglichkeit, irgendwie aufzutreten. Hat sich da mittlerweile wieder ein bisschen was verändert?
Es verändert sich so langsam. Es passiert auch wieder was. Aber klar, es muss erst wieder anlaufen. Also das Problem ist, dass viele Spielstätten bestimmt verschwunden sind in der Zeit und vielleicht auch noch verschwinden werden. Und das macht die Sache natürlich nicht leichter. Gerade wenn man jetzt wirklich konzertant auftreten will. Denn wie gesagt, als Jazzmusiker allein von Jazzkonzerten leben, das schaffen nur ganz wenige. Ansonsten unterrichtet man, was okay ist, was ich sehr gerne mache. Oder man spielt halt irgendwo, wenn es geht, immer jazzartige Musik, aber dann eher zu irgendwelchen Anlässen. Was aber auch okay ist, weil das sind die wirklichen Geldjobs. Konzerte können das auch sein, aber da schwanken die Gagen sehr stark vom Auftrittsort. Ist man auf Festivals unterwegs, sind die Gagen besser, spielt man in Clubs, sind sie halt weniger gut. Aber das ist ja auch okay.
Also ein bisschen das, was du vorhin erwähnt hast bei der Party, dass die Band, die oben sozusagen den Abend bestreitet durch Cover und gute Laune-Musik, dass das aber eigentlich alles Jazz-Leute sind.
Genau. Zum Beispiel, um das nochmal, Christiane Eiben ist wirklich eine fantastische Sängerin. Und ihr Geld verdient sie aber als Background-Sängerin für Roland Kaiser. Was auch okay ist. Aber das sind halt diese zwei Seiten, die man immer für seine Musik eingehen muss auch. Was aber, wie gesagt, auch okay ist. Also ich habe früher auch viel Tanzmusik und dergleichen gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr. Gott sei Dank, sage ich mal, weil das sind schon in der Regel ja auch Auftritte, die immer über einen sehr langen Zeitraum, also über sehr viele Stunden geht. Und das zehrt dann schon, vor allem wenn man wirklich dann eine Musik macht, die einen einfach nicht mitnimmt. Man spielt es, man ist professionell genug, dass man sie macht, aber sie nimmt einen nicht mit. Und das ist das Entscheidende, dass sie einen mitnimmt. Und da sind wir wieder bei dem Elitären. Das hat nichts mit Elitär zu tun. Wenn ich Rock'n'Roll-Musik liebe bis zum geht nicht mehr, dann nimmt mich die Musik mit und dann mache ich sie mit Herzblut und allem drum und dran. Und dann ist das das Beste, was man machen kann. Es ist immer schlecht, wenn man halt eine Musik macht und die einen nicht mitnimmt, wo man dann da sitzt, man macht es, aber ja, das gibt es halt in jeder Art von Musik.
Im schlimmsten Fall klingt das dann auch so.
Wenn du relativ professionell bist, klingt es also hört man es vielleicht nicht, hoffentlich nicht. Aber klar, wenn man das lebt, dann klingt es natürlich garantiert noch anders.
Okay, ich würde gerne noch mal ein Stück von dir spielen. Hast du noch eins parat?
Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt ja, die ist gerade in der Mache, eine neue Produktion von meinem Quartett. Das kommt auch, da bin ich ganz stolz drauf, weil ich halt auch, also weil ich so old-fashioned bin, kommt auch als Vinyl auch raus. Mhm. Animals wird diese Scheibe heißen. Da geht es um Tiere. Die ist jetzt gerade in der Mache und ich hoffe, dass sie jede Woche, hoffe ich, dass sie dann fertig ist. Das ist also das Neueste.
Es geht um Tiere, heißt, es ist so ein bisschen wie bei Trio 4.0, das ist
ja
so ein
genau. Konzept. Ja, genau, es ist so eine Art Konzept. Also es ist so, ich bin nun ein sehr tieraffiner Mensch. Es liegt vielleicht auch daran, dass meine Frau und ich mit 6 Katzen zusammenleben. Die bringen einen dann auf ein ganz anderes Level. Und das ist eben das Entscheidende, dass man, wenn man von einer Gattung mehrere Tiere zu Hause hat, dann merkt man, es sind 6 Tiere und jedes ist eine andere Persönlichkeit und mit eigenen Wünschen, mit eigenen Vorlieben und so weiter. Und das habe ich dann halt versucht, in diesen Stücken so ein bisschen als Musik niederzuschreiben, was ich empfinde. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt mache ich ein Stück über Elefanten und jetzt kommt ständig dieses in der Musik vor, sondern es sind einfach so die Empfindungen, die ich dabei habe, wenn ich Tiere sehe, wenn sie sich bewegen und wie sie auf mich wirken eigentlich nur. Und das habe ich versucht dann eben in Musik sozusagen zu präsentieren. Ja, was relativ Aktuelles, das wird, die ist sogar noch eingepackt, Mensch. Ja, was wir jetzt hören, ist wiederum eine Sängerin, mit der ich auch viel zusammenarbeite, ein lieber Mensch, das ist die Hanna Karlsson. Und die hat vor einiger Zeit zum Anlass Ella Fitzgerald, 100 Jahre alt, eine CD aufgenommen. Wir haben ein Programm erarbeitet, was halt Musik von ihr so in ihrem ganzen Werdegang beginnt mit der Tisket, der Tasket, was also ihr erster Hit war in den 30ern, bis zum Ende ihrer Karriere so ein bisschen darstellt. Und da sie auch viele Songbooks aufgenommen hat und dann mit großem Orchester, haben wir versucht, diesen Sound so ein bisschen mitzukriegen und haben das mit dem Geigenhof-Quartett. Also das ist mit dabei, das ist sozusagen so eine Band within the Band, kann man richtig sagen. Also so eine Auskopplung vom Göttinger Sinfonieorchester. Mhm. 2 Geigen, dann Bratsche und Cello. Und wir als Hanna Karlsson-Quartett. Und was wir hören, ist dieser berühmte Titel, den sie Ende der 40er Jahre aufgenommen hat, How High the Moon.
How High the Moon, Hanna Karlsson und Band und Streichern des Göttinger Sinfonieorchesters mit einem Stück von Ella Fitzgerald. Und bei mir im Studio ist immer noch der Göttinger oder der Niedern-Jesarer-Schlagwerker Bernd Nawotning. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist im Laufe der Zeit, Bernd, ist, dass ja, also im Jazz gibt es ja natürlich auch viele Sachen mit Gesang, wie jetzt gerade, aber es gibt ja auch unglaublich viel Instrumentalmusik.
Genau.
Und dass da sich doch einfach eine, ja auch so eine eigene Kultur von Liedertiteln, also Namen entwickelt hat, die mir gerade auch im Deutschen auffällt. Also wir hatten vorhin das Trio 4.0, die hatten ein Konzeptalbum, das aber gleichzeitig komplett instrumental ist, was ja schon mal abgefahren ist, aber die Geschichte erschließt sich sozusagen über die Titel. Also wir haben sowas wie Pause mit Paul, Regentag, Wochenende mit Herrn B. Und das gibt es ja oft, dass einerseits so der, vielleicht die Wahrnehmung ist, Jazz ist eine sehr ernste Geschichte. Gleichzeitig sind aber die Titel manchmal wirklich auch total skurril in diesem Genre.
Ja, also jetzt, wenn man so ein Konzeptalbum macht, dann sollen die Titel natürlich Sinn ergeben. Mhm. Nun bin ich nicht abgeneigt, dem Ganzen noch immer so eine ironische Note zu geben. Was so Instrumentaltitel an sich angeht, es gibt Musiker, die sagen, die geben ihren Kompositionen einfach das Datum, an dem es vollendet wurde. Das ist, so heißt es dann. Mhm. Das heißt also, ja, möchte ich mit dem Titel quasi dem Stück so eine gewisse Aussage geben? Oder steht das Stück eigentlich nur für sich und jeder kann sich sozusagen seine oder die Aussage, die es für einen selber hat, sich dann sozusagen einen Titel ausdenken? Also die Titel an sich sind, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Gerade, also klar, wenn Gesang dabei ist, ergeben sie sich aus dem Text. Also ich habe zeitweise Titel immer genommen, die so eine, die sich in sich so gereimt haben. Goat on a Road zum Beispiel, also Ziege auf der Straße. Also es, ja, also einfach so, oder Green Sheen zum Beispiel, oder White, was war das nochmal? Das haben wir dann umgedichtet. Oder es ist irgendwie falsch aufgenommen worden und dann hieß es auf einmal White Line. Das hieß aber früher irgendwie anders. Das hatte auch so einen Effekt. Also sprich, es ist, die Titel sind eigentlich, klar, bei diesem Animals, klar, da habe ich ein Tier vor Augen und dementsprechend ist der Titel dann auch so. Dann kann man sich vielleicht auch wieder was vorstellen darunter.
Vielleicht bleiben ja doch gerade bei Instrumentaltiteln, die auch oft die Arbeitstitel so stehen, wo man dann nicht irgendwann sagt, so, das Lied hieß bislang immer das Neue, jetzt brauchst du mal einen richtigen Titel, sondern genau, lässt man das so, weil es gibt ja eh keinen Text,
ja,
auf den sich das beziehen
klar, muss. Klar, ich meine, so, wenn man dann mehrere hat und alles heißt das Neue, dann Neue 1, das Neue 2, also man, klar, man sucht sich dann schon irgendwas aus, glaube ich, was Prosaisches vielleicht hat oder was. Zum Beispiel ein Titel von meiner neuen Aufnahmen ist dann praktisch ein Wortspiel. Be like a bee and be busy. Also so, das ist so einfach so.
Das waren die regionalen Sounds. Heute mit einem Studiogast, nämlich dem Schlagwerker Bernd Nawotning. Und wir haben uns unter anderem seine drei Versionen von Niedernjesa wunderschön angehört. Das Geburtstagslied 1000 Jahre Niedernjesa in drei verschiedenen Stilarten. Jetzt kommt am Schluss noch gleich ein Stück.
Ja, um das Ganze schön ausklingen zu lassen, um auch in Ruhe ausklingen zu lassen, habe ich eben von den neuen Aufnahmen ein Stück noch ausgesucht, sozusagen als Appetizer. Besetzung ist Maxim Hartmann am Saxophon, Andreas Jäger an der Gitarre, Thomas Koch am Bass, ich am Schlagzeug, und das Stück heißt Dolphins Play.